Wir sind immer auf dem Weg und beschäftigen uns mit dem Thema neutestamentliche Gemeinde und was hat das mit uns zu tun. Und wir nehmen das nicht von irgendwelchen gelehrten Büchern, sondern wir nehmen das aus dem Wort Gottes. Amen. Und so machen wir heute weiter. Übrigens, was ich letzte Woche über diese Struktur gesagt habe, von Epheser 4 und dem 1. Korinther 2, das hatte ich ansatzweise und das hat der Herr mir auch so deutlich in der Anbetung letzte Woche gezeigt. Sagt er, das ist mein Herz und das ist meine Struktur für die Gemeinde. Und da hat man gelesen, dass das Ziel von Gemeinde, das Ziel von uns selbst, von uns Christen ist Gott, der Vater selbst. Von dem alle Dinge sind, durch den alle Dinge sind und auf den alle Dinge hin wieder ausgerichtet sind. Das heißt, wenn es Gott, den Vater, nicht gäbe, könntest du nicht atmen. Er gibt dir den Sauerstoff, er gibt dir alles, was du zum Leben brauchst. Nicht nur das tägliche Brot, er gibt dir das Leben. Und der Vater selbst hat uns seinen Sohn gegeben, damit wir wieder zurückkommen zu ihm. Ich meine, das wissen wir alle, aber es geht um deine Beziehung in erster Linie zum Vater und zu Jesus. Und wir hatten das letzte Mal gesagt, dass die Struktur von Gemeinde, ich hatte es versinnbildlicht, dass die Herde, die Heiligen und Geliebten, die herausgekauften aus der Welt, die mit dem Blut Jesu hat er, der Vater, seine Gemeinde erkauft, laut Apostelgeschichte 20. Und diese Herde, diese Freigekauften, diese Heiligen und Geliebten, diese Gerechtgemachten, die noch auf dieser Erde sind, denen gibt er eine Struktur und das nennt sich Versammlung oder Gemeinde, in der sie leben sollen. Und laut Epheser 4 hat Jesus selbst in der Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, das sagt in der Reihenfolge, nennt er das in 1. Korinther 14, dann Hirten und Evangelisten. Und die setzt er praktisch wie hinter die Gemeinde. Die setzt da in das Fundament und sie tragen das ganze Bauwerk. Wie im himmlischen Jerusalem sind nämlich die Apostel die Grundsteine des himmlischen Jerusalems. Also es sind nicht die großen Stars im himmlischen Jerusalem, sondern sie tragen sind die tragenden Bausteine, die Fundamentsteine des himmlischen Jerusalems. Und die Tore des himmlischen Jerusalems, dort, wo wir alle unsere Heimat, das ist unsere Heimat, sollten wir mal drüber reden. Und die Tore des himmlischen Jerusalems, sie tragen die Namen der 12 Stämme Israel. Amen. Und so hast du Israel, die Propheten des Alten Testamentes und die Apostel zusammen bilden die Grundlage der neutestamentlichen Gemeinde. Das steht wo? Epheser 2. Die Gemeinde ist gegründet auf der Grundlage von Aposteln und Propheten. So, und das ist wichtig, dass wir das wissen. Und das siehst du alles im himmlischen Jerusalem wieder. Du findest auch die Ältesten wieder. Und wo befinden die sich? Rund um den Thron. Was ist die Hauptaufgabe der Ältesten? Oder Gemeindeleiter, wie man es nennt. Was ist die Hauptaufgabe im Himmel? Sich zu demütigen, ihre Kronen, ihre Ehre vor dem Lamm niederzulegen und das Lamm und den Vater anzubeten, die Schalen der Gebete der Heiligen und des Lobpreises der Heiligen mit Danksagung vor Gott darzubringen. Das heißt, die Hauptaufgabe der Ältesten im Himmel ist, so nah wie, die sind am nächsten dran an Jesus, an dem Lamm und am Vater und sie dienen Gott mit Lobpreis, Anbetung und Gebet. Amen. Wie im Himmel, so auf der Erde. So, und das ist auch das Bild für den fünffältigen Dienst, weil du sollst die fünf Dienstgaben sollten auch in jeder Leiterschaft vorhanden sein. Die sind nicht separat. So. Dann sind diese Dienstgaben, wir hatten gesagt, die Struktur der neutestamentlichen Gemeinde ist der fünffältige Dienst, die Ältesten und die Diakone, die Diener, die mehr für die praktischen Dinge zuständig sind. Und das ist alles, was an neutestamentlicher Struktur da ist. Und die sind dazu da, wie es steht in Epheser 4, die Heiligen, das heißt die Heiligen und Geliebten, zuzurüsten zum Werk des Dienstes. Und sie immer tiefer in die Beziehung mit Jesus und dem Vater hineinzuführen und aufzupassen, zu wachen, steht auch dort, sie zu hüten, vorzustehen, Verantwortung zu übernehmen, darüber zu wachen, dass sie nicht wieder zurückfallen in die sogenannte unheilige Dreieinigkeit, nämlich Satan, das Fleisch und die Welt. So. Und das ist so grob gesagt die Aufgabe der Leiterschaft des fünffältigen Dienstes. Aber zwischen den Heiligen und Geliebten durch das Blut erkauften Braut von Jesus und Jesus selbst darf niemand dazwischen stehen. Also kein Mensch. Ja? Und das ist auch wichtig, dass wir das wissen. Also Jesus duldet keinen Menschen dazwischen. Gut. Und das ist so die Struktur. Und dann hat es uns das letzte Mal angefangen, uns über den Dienst des Apostels zu unterhalten. Was hat er eigentlich zu tun? Und was sind so seine Aufgaben? Und wie gesagt, alles mit Schriftstellen nur. Es gibt viele Bücher, die zu dem Thema geschrieben sind und viele Aussagen. Und da könnten wir Wochen damit füllen. Das habe ich nicht vor. Bloß einen kurzen, wir nehmen die Schriftstellen raus und aus den Schriftstellen, wie das im Alten, in der Apostelgeschichte war, erkennst du ein gewisses Muster von den Dienstgaben, speziell das auch vom apostolischen Dienst. Und um das nochmal vorwegzuschicken, im Hebräerbrief nennt der Schreiber Jesus den Apostel unseres Bekenntnisses. Das heißt, das Muster des Apostel ist Jesus selbst. Das Muster des Propheten ist Jesus selbst. Das Muster des Hirten ist Jesus selbst, Psalm 23. Und das Muster des Evangelisten und Lehrern ist ebenso Jesus selbst. Das heißt, jeder der Dienstgaben reflektiert einen bestimmten Teil von Jesus für die Gemeinde. So, und der apostolische Dienst hat eine sehr herausragende Bedeutung dort. Jesus hat da seine 12 Apostel erwählt und dann gab es zu Lebzeiten von Jesus noch mehr Apostel und zu den Lebzeiten der ersten Apostel gab es noch eine ganze Reihe mehr. Es gab nicht nur die 12 und es gab noch viele mehr. Einige habe ich letzte Woche mitgenannt. Und das ist ein Dienst, der in erster Linie in großer Kraft das Evangelium verkündigt mit Zeichen und Wundern, der hineinbricht in unerreichtes Gebiet, der hineinbricht in den Machtstrukturen der Finsternis und dort das Reich Gottes etabliert. Das ist so das ist so das Grundsätzliche. Nämlich, er trägt von Gott, bekommt oder von Jesus, weil Jesus setzte die Dienstgaben ein und kein Mensch. Also Apostel werden nicht, du kannst nicht sagen, ich bin Apostel und ich will Apostel werden. Und du erleidest Schiffbruch, du kommst nicht weit und du kommst unter die Räder. Weil Paulus sagt, die Apostel sind der Kehricht von allen geworden. Also ich bin der Fußabstreicher von allen. So ähnlich hat Paulus das gesagt. Also wer hoch hinaus will im Reich Gottes, muss tief runter. Tragen von unten. Das sind die Apostel, die tragenden Fundamente unten. Und sie bekommen von Jesus die Autorität, die Jesus auch hatte, in Vollmacht in Gebiete reinzugehen, wo das Reich Gottes noch nicht gepredigt wurde, wo die Finsternis herrscht und sie gehen mit einer so starken apostolischen Salbung rein und die brechen dort diese Machtstrukturen des Starken und der Finsternis über diesem Ort, über diese Region und sie bringen das Reich Gottes dorthin und sie etablieren das dort. Das ist so die Aufgabe der Apostel in erster Linie. So, und dann ist ein Apostel, sollte ein reifer Mann sein und es gibt auch Frauen, haben wir das letzte Mal auch erwähnt, das Ehepaar Andronikus und Junia, das war ein Ehepaar. Also Gott macht vor Frauen da nicht Halt. Das finde ich interessant. Und es kommt nicht auf das Geschlecht an, sondern es kommt bei den Dienstgaben und Ämtern kommt es auf was drauf an? Auf die Salbung. Und wenn Gott jemand salbt, hat er ihn eingesetzt. Weil Jesus setzt ein durch die Salbung. Salbung ist immer die Bestätigung von Gott für einen Dienst. So. Übrigens gab es noch in Georgien, nannte man im 6. oder 7. Jahrhundert, gab es eine Frau, die hieß Nino oder so ähnlich und die orthodoxe Kirche verehrt die bis heute noch, die das Evangelium nach Georgien in diesem Bereich dort gebracht hat. Und es war eine Frau, die voller Autorität gesalbt war von Gott und Weisheit und dort diesen apostolischen Dienst nach Georgien gebracht hat, um dort das Reich Gottes zu bringen. Also die Kirchengeschichte kennt das auch. Und Die ersten Kirchenväter, die haben alle den Namen Junia verwendet und erst so ein besonderer Typ hat es in Junias verwendet. Also die ersten Jahrhunderte, die ganzen Kirchenväter als Beleg, die haben das immer als Ehepaar gesehen, Andronikus. Und die waren angesehen unter den ersten Aposteln. Also es ging schon von Anfang, ging das in die Breite. Es ging nicht in den einen Superapostel Petrus. Denn selbst Petrus wird im Galaterbrief von Paulus als einer von den drei tragenden Aposteln, oder er sagt dort, die Säulen der Gemeinde Jerusalems, wird Petrus erwähnt. Nämlich Jakobus, der Bruder von Jesus, weil der andere Jakobus, da wurde ja schon ziemlich schnell Kopf kürzer gemacht, es war der erste Märtyrer, übrigens der Apostel. Der hat noch nicht mal seinen Missionsauftrag erfüllt, in die Nationen zu gehen. Er wurde schon sehr zeitig in Jerusalem von Herodes mit dem Schwert den Kopf kürzer gemacht. Und dann sah Herodes, dass es den Juden wohlgefallen hat und dann haben sie gleich als nächstes den Petrus ins Gefängnis gesteckt. Aber Gott hat gesagt, Petrus noch nicht, sondern Petrus wieder frei. Und da kamen die Engel und haben Petrus befreit. Petrus ist dann auch in Rom als Märtyrer gestorben. Und bis auf Johannes, den Apostel, der sehr alt geworden ist, der eines natürlichen Todes gestorben ist, sind alle weiteren Apostel als Märtyrer gestorben. Und teilweise auf nicht ganz so schöne Art und Weise umgekommen. Aber warum, ist auch mal eine Frage wert, warum hat Herodes, der eigentlich vom Satan gesteuert war, warum hat er den Apostel Jakobus als erstes umgebracht? Wenn Petrus der Superapostel wäre, hätte man sich doch ein bisschen den erwählen. Warum hat er Jakobus als ersten einfach so aus der Menge genommen der Gemeinde und Kopf ab? Ne? Warum? Der Jakobus war gar nicht so auffällig. Er hat nicht groß gepredigt und er im Verborgenen. Er hatte aber den verborgenen Dienst der Fürbitte. Das war ein Gebetskämpfer Nummer eins. Man sagt, er hatte Schwielen an seinen Knien. Also er hat die meiste Zeit seines Lebens auf den Knien verbracht und hat im Gebet das durchgerungen, was die anderen Apostel, Ältesten und jeder einzelne der Jerusalemer Gemeinde, jeder einzelne Freigekaufte, was er an Dienst getan hat, an Zeichen und Wundern und Errettung und Lösung, war zum Großteil auf die Gebetsarbeit aller Apostel, aber speziell des Jakobus zurückzuführen. Weil er hat wenig gepredigt, aber dafür mehr gebetet. Und das ist das, was im Fokus Fadenkreuz des Teufels als erstes steht. Nicht unbedingt der spricht, sondern der da betet. Weil er setzt die Kraft, der spricht, soll auch beten. Aber die Gebetskämpfer sind die wichtigsten Teile einer neutestamentlichen Gemeinde. Die sind unscheinbar, fallen nicht in Erscheinung, aber die lösen die Probleme in der geistlichen Welt. Amen. Und ein Apostel sollte ein Gebetskämpfer sein von sehr hoher Qualität, weil er die Autorität erhalten hat, diese geistlichen Machtstrukturen der Finsternis durch apostolisches, starkes Gebet runterzubrechen. Da reicht eine Person, da brauchst du nicht eine große Gruppe. Eine Person mit apostolischer Salbung kann ein ganzes Gebiet freibrechen. Amen. Und das ist apostolische Salbung. Apostel sollten Väter sein, eine väterliche Gesinnung. Und das hatte Paulus, er hat gesagt, ihr habt viele Zuchtmeister, aber nur wenig. Ich bin euer Vater, ich habe euch im Evangelium gezeugt. Paulus war wie Vater und Mutter zu den Gemeinden. Aber nicht jeder geistliche Vater und Mutter, es gibt so Bewegungen, das ist gut, geistliche Väter und Mütter, aber nicht jeder geistliche Vater und Mutter hat eine apostolische Salbung. Das sind einfach reife, nette Leute mit Weisheit. Aber das heißt nicht, dass die alle eine apostolische Salbung haben. Apostolisch ist was ganz anderes. Also es geht noch drüber hinaus. So, die brechen die Dinge frei. Es gab der Apostel Deutschlands zum Beispiel, nicht der heutigen Zeit, sondern der Bonifatius übrigens im 7. oder 8. Jahrhundert. Der ist, glaube ich, von Irland gekommen, auch hier da oben. Und der war so der erste Apostel, der mit so einer Autorität in das Reich der Germanen hineingedrungen ist und das Evangelium mit großer Kraft dort freigesetzt hat. Die haben so solche Wotans-Eichen, haben die fällen lassen. Also da war kühn und da hat die Dinge freigebrochen und es haben sich eine ganze Reihe dort bekehrt. Also der war der Erste, der das Evangelium nach Deutschland gebracht hat. Und dann gab es diese Herausragenden, die es so in der Art nicht wieder gegeben hat. Das waren die iroschöttischen Mönche, sage ich mal aus der Kirchengeschichte. Das waren echte Apostel. Also die waren immer im Team unterwegs und die haben mit starken gerungen. Unten am Bodensee haben die mit diesen dämonischen Kräften, die über der ganzen Wassergeister, Bodensee, Wassergeister, immer, Juba, Wassergeister, ne? Bloß mal nebenbei. Und die haben mit diesen Kräften gerungen, in Gestalt von Drachen und so weiter, haben den Gebet gerungen, bis diese Dinger weg waren. Und dann hat sich das auf ganze Regionen gelagert und die sind hingegangen und haben die Gefangenen befreit. Weil Jesus sagt, du musst erst den Starken binden und dann kannst du das Haus rausräumen. Und die haben in der Bodenseeregion dort unten ganz viel Dorfverweis zu Jesus geführt, weil diese dämonische Besetzung über den Orten gebrochen war. Das Reich der Finsternis, der Einfluss des Reiches der Finsternis, was die Herzen verblendet, wurde gebrochen durch apostolische Salbung. Und dann haben die Menschen plötzlich das Evangelium ganz leicht angenommen. Ihr Lieben, und das brauchen wir heute wieder. Amen. Und du hast immer das Zusammenspiel da zwischen dieser Salbung und dann das Wort in Kraft und auch mit Zeichen und Wundern zu predigen. Von einem so einem Typen, dem Magnus von St. Gallen, sagt man sogar, der war so im Geist, dass er hat da im Wald, ja, beim Feuerholz sammeln, da hat er einen Braunbär beauftragt. Der hat mit so einem Braunbär zusammengearbeitet, der hat ihm das Holz gesammelt und so. Ne? Da gibt es in St. Gallen gibt's auch noch so ein Relief am Rathaus wohl. Also die waren gut unterwegs. Man sagt auch von so einem Apostel in Indien, Satusinder Singh, der hat im Himalaya in Höhlen geschlafen, zusammen mit schwarzen Bandern und ähnlichem Getier. Die haben dem nichts getan, weil die haben den Frieden gespürt, der an dieser Person war. Ihr Lieben, das ist ein Vorgeschmack aufs tausendjährige Reich. Amen. So, die hatten das schon. Also, so ein Bär würde ich auch mal gut finden, zum Feuerholz sammeln, spalten. Aber wahrscheinlich wird es zu kostspielig, was da verspeist dann noch recht viel, ne, Fleisch. Ja. Gut. Okay. So, aber nochmal zurück, dass wir in der Spur bleiben. Das Wort Apostel oder im Griechischen steht das dort Apostolus. Das ist Griechisch und das bedeutet, geht mein Ding an, okay, sag ich es aus dem Kopf, ich habe es nämlich mal abfotografiert, ganz modern. Und zwar das griechische Wort Apostolus, das bezeichnet in der Antike, wenn ein Staat, zum Beispiel Griechenland oder Rom, sie wollten neue Kolonien gründen in einem fernen Gebiet, was noch nicht zu ihnen gehört. So, dann haben sie eine Seeflotte, sie haben einen Admiral ausgesandt mit einer ganzen Flotte von Schiffen und dort waren alle möglichen Leute drauf, die es benötigt hat, um eine neue Kolonie zu gründen. Und dieses Aussenden dieses Admirals mit seinen Schiffen und mit seinen Handwerkern und was weiß ich da alles dabei waren, dieses Aussenden oder diese Flotte und mitsamt den Admiral nannte man Apostolus, ein Apostel. So, und der war beauftragt vom König, im entfernten Gebiet eine Kolonie zu gründen und er sollte darüber wachen, dass die Kultur, die Wesensart, die Sprache, alles, was sein, zum Beispiel das römische Weltreich ausmacht, sollte er in dieser Kolonie wieder kopieren oder wieder neu freisetzen. Dass diese Kolonie ein Bild ist von dem jeweiligen Weltreich, speziell Rom. Na, versteht ihr? Und so ist das Reich Gottes, dass ein Apostel soll die Natur, die Wesensart, wie man miteinander umgeht, auch die Kraftwirkung, alles, was das Reich Gottes ausmacht, in einem unerreichten, das heißt vom Teufel besetzten Gebiet etablieren. Licht in die Finsternis, aber mit allem, was dazugehört, bis hin zur Lebensführung, dass alles ein Zeugnis ist für das Reich Gottes. Amen. Deswegen hat Jesus die Bergpredigt gebracht. Das ist so wie die Verfassung des Reiches der Himmel auf der Erde. Amen. Haben wir gestern studiert, was das zum Beispiel bedeutet. Die Friedensstifter werden Söhne Gottes heißen. Amen. Als ein ganz einfaches Beispiel. Den Frieden, den du mit Jesus bekommen hast, diesen Shalom, sollst du in dein Umfeld hinein freisetzen. Und damit etablierst du das Reich des Lichts inmitten von Finsternis, wo Streit, Zerwürfnis und Ärger und Verletzung herrschen. Dort bringst du den Frieden rein. Das ist ein ganz praktisches Beispiel von Apostolus, ne? Das Wesen des Reiches der Himmel in ein fremdes Gebiet hineinzubringen und das Ganze zu sichern. Bei den Juden kannten wir das auch. Die Rabbiner haben auch immer zu zweit Leute losgeschickt, sogenannte wie Apostel, außer dann im Hebräischen. Und die haben dann die Lehren und beziehungsweise das, was die Rabbiner ihnen aufgetragen haben, in ganz Israel verteilt. Sie haben immer diesen, der sie gesandt hat, repräsentiert. Und so war es doch bei Jesus. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Er hat den Vater, den Menschen bekannt gemacht und das Reich Gottes auf diese Erde. Und das hat er bestätigt mit Heilung, Befreiung, Zeichen, Wundern. Amen. Das gehört alles mit dazu. Übrigens ist das ein Zeichen eines Apostels, ist Ausharren, Durchhalten in schwierigsten Situationen und, wie Paulus es schreibt, und die Bestätigung durch Zeichen und Wunder von Gott auch für seinen Dienst. Dann haben wir das letzte Mal immer reingegangen, und zwar, dass Apostel legen immer die Grundlagen. Paulus war der weise Baumeister, er legt immer die Grundlagen, wie man in dieses Reich Gottes hineinkommt. Das heißt, wenn du eine Kolonie gründest und du baust sie dort auf, dann sagst du den Menschen, die Teil dessen sein wollen, wie man zum Beispiel Bürger Roms wird. Dann musst du bestimmte Richtlinien befolgen, dann wirst du Bürger dieses Reiches und darfst in dieser Kolonie wohnen. Und das haben die Apostel genauso gemacht. Sie haben die Grundlagen gesetzt, nämlich tut Buße, glaubt an Jesus, lasst euch im Wasser taufen und werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Diese Grundlagen haben sie immer wieder den Menschen gepredigt, und wenn das nicht ganz vollständig war, haben sie es korrigiert oder dass die Menschen in diesen Grundlagen stehen. Amen. Also es war Aufgabe der Apostel. Übrigens hat es Paulus oder Petrus hat es dann auch gemacht, Apostelgeschichte 10, wo die ersten Heiden sich bekehrt haben, nämlich Cornelius und sein ganzes Haus, während Petrus sprach. Die haben ja schon Buße getan, ne? Die waren ja schon in der Furcht des Herrn versammelt, haben an Jesus geglaubt, während Petrus sprach, laut Apostelgeschichte 10. Und während Petrus sprach, fiel der Heilige Geist auf die gesamte Versammlung und alle fingen an, in Gott zu loben, in neuen Sprachen zu beten oder zu singen und Gott anzubeten. Und dann waren alle Juden, die mit Petrus kamen, waren total schockiert, dass die Heiden den Heiligen Geist empfangen haben. Das war neu für sie, obwohl es Jesus verheißen hat. Und dann sagt Petrus: Wer sollte denen das Wasser zur Taufe verwehren, die wie wir im Heiligen Geist erfüllt worden sind? Und dann steht im nächsten Vers: Und Petrus befahl, dass all diese Römer, auf die der Heilige Geist gefallen ist, die sich bekehrt haben, dass sie im Wasser getauft werden sollten. Und das ging sehr einfach, weil die römischen Anwesen damals, die hatten alle so einen riesigen Pool in der Mitte. Und dann hat es das Wasser gleich getan. Die wurden noch an Ort und Stelle getauft. Das heißt, Petrus erkannte sofort, er setzte die Genetik, die Grundlagen des Reiches Gottes sofort am selben Tag in das Leben der ersten bekehrten Heiden, nämlich der Römer um Cornelius. Sie sind umgekehrt, sie haben an Jesus geglaubt, diese Botschaft vom Frieden mit Gott, Vergebung der Sünden. Und sie wurden als Bestätigung ihres Glaubens von Gott mit dem Heiligen Geist erfüllt, sprachen alle in neuen Sprachen. Und dann befahl Petrus, tauft sie im Wasser. Und so hat er sie in all diese vier Grundlagen reingeführt und dann ist er von dann gezogen. Er hat es sichergestellt. Und das ist die Aufgabe der Apostel, das zu tun. Dann haben sie die Aufgabe, nicht nur die Grundlagen zu bringen und darüber zu wachen, dass jeder Gläubige dort reinkommt, sondern sie haben auch die Aufgabe zu lehren und falsche Lehren zu entlarven und die Gläubigen davor zu warnen. Und ich habe das letzte Mal, haben wir glaube aufgehört an der Stelle, dass Paulus hat in Antiochia ein Jahr lang gelehrt und gepredigt, zusammen mit Barnabas und anderen. Das zeigt, auch ein Dienst des Apostels ist, dass er andere sofort anleitet, in dasselbe hineinzukommen, was er hat. Wenn er spürt, dass in einer Versammlung Menschen, also Gläubige da sind, die ansatzweise eine apostolische Salbung haben oder Lehrsalbung, dann sucht er die raus, betet für sie, nimmt sie mit, trainiert sie und lässt sie selber lernen. Und das heißt, der apostolische Dienst erkennt Dienstgaben in Heiligen, fördert sie und was er nicht selbst kann, gibt er an andere Dienstgaben ab. Aber er möchte, dass jeder in seine Berufung reinkommt, wo eine Begabung drauf liegt und setzt sie dann frei. Das ist dieses väterliche Fördernde, was auch Paulus gemacht hat. Und das Muster kannst du bei Timotheus zum Beispiel erkennen. Paulus hat Timotheus überall mit hingenommen, wo es ging. Er hat ihn trainiert. Timotheus hatte eine apostolische Berufung. Paulus hat ihn gesalbt, zusammen mit den Ältesten, steht weiter im Timotheusbrief. Er hat diese Gabe erhalten. Und dann ermutigt ihn Paulus immer wieder in dieser Gabe zu gehen und keinen Geist der Furcht zuzulassen, sondern in Kühnheit, weil er war noch sehr jung, diesen Dienst zu tun. Und dann sagt Paulus zu Timotheus, weil das muss ich ja verbreiten. Also diese Gabe muss immer wachsen und muss in die Breite gehen, um dem Gesamtleib zu dienen. Und da sagt Paulus zu Timotheus, wenn du fähige Männer oder Personen in deiner Gemeinde siehst, die fähig sind, andere zu lehren. Wenn du eine Berufung auf ihrem Leben siehst, dann nimm sie, trainier sie, lehre sie und lass sie dasselbe tun. Amen. Das ist ein Muster, auch von apostolischer Salbung, diese Dinge freizusetzen, um die Leute zuzurüsten. Dann achten Sie darauf, dass die Gläubigen in der Lehre bleiben, und sie warnen vor den ganzen Irrlehren. Und das ist nochmal ein ganz wichtiger, das liest du oft in solchen Büchern über Apostel, liest du das eher selten. Du liest dann teilweise, oder es gibt ganz komische Meinungen, auch, die ich nicht so nachvollziehen kann vom Wort Gottes. Ich lasse das mal so stehen, ich erkenne es nicht vom Wort Gottes und deswegen für mich persönlich nehme es nicht an. Manche sagen, es gibt sogenannte Wirtschaftsapostel. Das sind Geschäftsleute, die das Reich Gottes in apostolischer Salbung in die Wirtschaft reinbringen. Also sowas lese ich nicht in der Schrift. Das sind einfach gesalbte Männer oder Frauen, die von Gott begabt sind, in der Wirtschaft des Reich Gottes in die Maßstäbe reinzubringen. Aber das hat noch lange nichts mit einem Apostel zu tun. Apostel ist laut der Schrift, wie ich es nachlesen kann, hat es immer etwas mit der Zurüstung der Heiligen und immer etwas mit der Gemeinde zu tun und nicht mit der Wirtschaft, sondern die Geschäftsleute und so weiter sollten natürlich extra geschult werden, aber und dann mit ihren Finanzen im Reich Gottes dienen und dort das Reich Gottes leben in Ehrlichkeit und nicht in Korruption, aber mit Apostel würde ich das jetzt nicht bezeichnen können. Von der Schrift her. Das würde eine Verlagerung und eine Vermischung darstellen. Und dann gibt es ganz andere. Jede Denomination und Konfession hat ihren speziellen Titel dafür und baut sogenannte hierarchische Strukturen auf, dass die immer über der Gemeinde stehen in der Form von einer Pyramide. Dann gibt es dann diese Ortsleiter, dann gibt es über den Orten gesetzte es gibt unterschiedliche Bezeichnungen und dann gibt es die Bischöfe und dann gibt es die Oberbischöfe und dann gibt es die ganz Obersten, die Päpste von allen möglichen Denominationen. Also jede Denomination bis hin zu den Freikirchen, die haben alle ihre zwischen Jesus und den Schäfchen aufgerichtete Struktur, um das Ganze sicherzustellen, die man aber im Neuen Testament nicht wiederfindet. Und dann bezeichnet man eben den Bischof als Apostel. Das geht nicht. Bischof ist was ganz anderes im Neuen Testament. So, und warum hat man diese Strukturen aufgebaut? Weil, wenn der Heilige Geist geht, baut der Mensch seine menschlichen Strukturen. Und das, was der Mensch baut, ist immer eine Pyramide. Das ist die Struktur Babylons. Und so stellt man sicher, dass von oben rein alles abgedeckt ist. Und es gibt sogenannte Gebietsapostel. Und jede Denomination hat ihren Landesbischof oder was weiß ich, Gebietsapostel, der zuständig ist für ein ganzes Gebiet. Und das gibt es bei Pfingstgemeinden, gibt es bei allen. Und das liest er auch nicht in der Schrift, weil die Apostel sind größtenteils im Team unterwegs und Paulus beschreibt nur eine Sache, was ein Gebiet betrifft. Und er sagt dort, ich arbeite innerhalb meines Wirkungskreises, den Gott mir gegeben hat. Und Gott hat Paulus einen Wirkungskreis gegeben. Das ist das Evangelium laut Galater 2 zu den Nationen zu bringen. Und er sagt, ich gehe nicht in ein fremdes Gebiet rein. Ich arbeite nur dort in meinem Wirkungskreis, den Gott mir gestellt hat. Amen. So, und da liest du nichts von Gebiets. Ich bin Ober von Deutschland oder dann runtergebrochen von Sachsen oder dann von Erzgebirge oder dann von der Stadt. So ist der Staat auf. Der Staat, das Staatssystem hat einen Bundeskanzler, so ist unser Staatssystem aufgebaut, bis zum Bürgermeister, Stadtwand bis runter. Das Reich Gottes ist aber nicht so strukturiert, sondern Jesus im Heiligen Geist möchte immer noch das erste Sagen haben. Und wenn du das wegnimmst, baust du menschliche Strukturen rein. So, und es gibt im Neuen Testament eine klare Aussage, was Gemeinde betrifft vor Ort. Die Ortgemeinde oder Regionalgemeinde ist immer unabhängig von anderen Geschichten. Es gibt nichts, was über das ganze Land verteilt ist, weil jede Stadt, jeder Ort hat von Gott eine spezielle Berufung, hat einen speziellen Wirkungskreis und es gibt dort keine übergeordneten Dinge, die über das ganze Land bestimmen, über diese Form von Gemeinden, sondern jede Ortsgemeinde war unabhängig voneinander, lief ihre Berufung von Gott gegebenen Wirkungskreisen Berufung und war verbunden freundschaftlich miteinander mit anderen und vor allen Dingen durch den apostolischen prophetischen Dienst. Das waren die Knotenpunkte, die die Gemeinden besucht haben. Amen. Also muss man wissen, natürlich hat sich im Laufe der Geschichte einiges zusammengebaut, aber wir schauen mal in die Schrift, wie es dort war. Und die ersten Versuche in die Richtung gab es schon 100, 120 nach Christus, da gab es den Irenäus von Antiochia, der hat schon solche Dinge aufgebaut, um seine Stellung zu stärken gegenüber allen anderen, abzusichern, dass nur er Sachen hat über alle damaligen Gemeinden. Dieselben Bestrebungen liest du im Johannesbrief, da gab es einen sogenannten Gemeindeleiter, der ähnliche Bestrebungen hatte, Diotrephes, den Johannes stark zurechtweist. Also es gab auch vor Jahren, vor dem syrischen Bürgerkrieg, gab es eine Konferenz in Syrien von weltweit, von verschiedenen Leitern, die sind dort zusammengekommen, um Gott um Vergebung zu bitten, was dieser Irenäus angerichtet hat. Und ja, also haben das im Gebet bearbeitet. Gut, so die Apostel sind auch verantwortlich, falsche Apostel, Lehrer, Propheten und Evangelisten, Hirten und so weiter zu entlarven, die Gemeinden davor zu warnen und teilweise auch diese Leute zu entfernen. Und die meisten Warnungen, die du im ganzen Neuen Testament wiederfindest, in allen Briefen außer im Jakobusbrief, teilweise ganze Kapitel sind den falschen Propheten, falschen Lehrern oder falschen Aposteln gewidmet, wo die damaligen Apostel extrem gewarnt haben davor. Selbst Jesus hat gewarnt in Matthäus 7 vor den falschen Propheten und dann nach seiner Auferstehung warnt Jesus vor den falschen Aposteln in Offenbarung 3 an die Gemeinde Ephesus und an die Gemeinde Thyatira warnt er vor der falschen Prophetin Isabel. Und es ist übrigens auch ein starker dämonische Kraft, die Gemeinden kontrolliert. Also nebenbei, Leviathan und Isabel sind so die stärksten, die aus dem zweiten Himmel durch ihre dämonischen Machtstrukturen Gemeinden unterwandern und kontrollieren wollen, um den Bauplan Gottes zu zerstören. Und viele merken es nicht. Deswegen braucht es die Propheten, die das erkennen und die Apostel, die dort mit großer Kühnheit diesen Geistern ihren Ort zuweisen und von der Gemeinde fernhalten. Also apostolischer Dienst hat auch viel einiges mit geistlichem Kampf und Wachsamkeit auch zu tun. Jesus hat gewarnt in den Sendschreiben, und zwar nach der Auferstehung, vor der Lehre Biliams, dass der Geist der Welt in die Gemeinde kommt. Und er warnt vor der Lehre der Nikolaiten. Und die Lehre der Nikolaiten, das bedeutet erstmal, das sind solche, die die Gnade Gottes, die empfangene Gnade, wie Judas das beschreibt, in Ausschweifung verkehren und die sagen, ich kann in der Welt alles genießen, alles leben, kann mich mit alle meine Lüste ausleben. Ich habe die Gnade Gottes empfangen. Also die gab es damals schon. Das ist die Lehre der Nikolaiten. Jesus sagt, ich hasse diese Lehre. Also er warnt davor in 2 Sendschreiben. In 1 Sendschreiben sagt er, ich warne euch. Und dann die Lehre der Nikolaiten. Und im nächsten Sendschreiben sagt er, die Werke der Nikolaiten. Also da ist das schon etwas infiltriert gewesen in den Gemeinden. Und die Lehre der Nikolaiten, das ist auch ein griechisches Wort. Und das hat auch was Prophetisches zu tun. Nicht nur mit Ausschweifung und Lebensstil, Verführung dazu. Sondern es heißt zu Deutsch, die über den Laien, Nico, herrschen über die Laien. Also eine Aufteilung in Klerus und Laien. Also in Geistlichkeit und normalen Fußvolk. Also diese Aufteilung hat Jesus gesagt, das hasse ich, es ist nicht von mir. Also die Ansätze waren damals schon da. Als besondere Mittler und dann das normale Volk. Das ist so die Lehre der Nikolaiten. Jesus warnt davor. Paulus warnt in mehreren Stellen in seinen Briefen vor den falschen Lehren und vor den falschen Propheten. Johannes warnt in extrem davor. Petrus und Judas widmet diesen falschen Lehrern ein ganzes Kapitel. Judas, der Bruder von Jesus. Ne? Und könnt ihr in Ruhe nochmal nachlesen. Also das ist eine extrem starke Warnung da vor falschen Lehren, die die Gemeinde unterwandern und zerstören. Und ihr Lieben, alle Schreiber des Neuen Testamentes, die Apostel, die das geschrieben haben, die haben die Grundlagen gesetzt. Und nachdem die Grundlagen gesetzt wurden in der Gemeinde, sind verschiedenartige fremde Lehren gekommen. Und Petrus bezeichnet das im 1. Petrus 2, so wie es im alten Israel falsche Propheten gab, gibt es unter euch auch falsche Lehrer und Propheten, die Verderben bringende Spaltung bringende Lehrmeinung einführen wollen. Petrus warnt Paulus an anderen Stelle, der Heilige Geist warnt ausdrücklich davor, dass in späteren, in zukünftigen Zeiten viele vom Glauben abfallen werden, weil sie Lehren von Dämonen glauben. Das heißt, der Heilige Geist hat damals schon durch Paulus prophezeit und hat gesagt, es sind späteren Zeiten, es ist sicher unsere Zeit, weil Jesus die Zeit vor seiner Rückkehr so bezeichnet, lasst euch nicht verführen. Da werden diese Verführungen ihren Höhepunkt erreichen. Und dann warnt Paulus, in den letzten Tagen werden viele aufstehen, vom Glauben abfallen. Warum? Weil in den Gemeinden Lehren von Dämonen gepredigt werden. Und dann macht er das mal ein bisschen fest, was das ist, ging Richtung Gnosis. Aber ich sage nur, was ich damit sagen möchte, die ersten Apostel haben nicht gewarnt, dass falsche Lehrer, Apostel und Propheten kommen, um die Grundlagen umzudrehen oder was. Die Grundlagen waren immer gesetzt. Immer wenn die gesehen haben, die standen weder in Buße noch in Glauben noch in Wassertauf und Geistestauf, wenn diese Dinge nicht gestimmt haben, haben die es konfrontiert. Also kannst du davon ausgehen, dass in den meisten Gemeinden auch durch die Ältestenschaft, dass dort diese Grundlagen gesessen haben, ja, die gestanden. Und doch darüber hinaus kommen verschiedene fremdartige, verderbenbringende, spaltungbringende Lehrmeinungen, die stürmen auf die Gemeinde ein, um sie zu stören. Und das ist die Hauptwaffe des Teufels Nummer 1. Und die Apostel sind gesetzt, um das zu erkennen, zusammen mit den Propheten, um dort einen geistigen Schutz aufzubauen, mit den Ältesten die Wahrheit zu predigen. Amen. Ihr Lieben, was ich damit sagen möchte, die Gemeinde oder die hat genug zu tun mit fremdartigen Lehren von Dämonen und so weiter, die zu unterscheiden. Normalerweise müsste sich der weltweise Leib Jesu nicht mit Grundlagen beschäftigen müssen mehr. Das Einmaleins muss stimmen überall. Aber dort geht es heutzutage los, wo Apostel anfangen dürfen, wo die Grundlagen nicht stimmen, diese Grundlagen in Liebe anzusprechen. Und sagen, hier mein Lieber, guck mal, was dein Vater im Himmel für dich vorgesehen hat, geh doch in dieses Erbe rein. Und manchmal hast du solche Gedankenfestungen, die von Traditionen und Religionen diese Leute wie in Verblendung halten, die das gar nicht erkennen. Und du redest manchmal gegen eine Wand. Die Herzen sind so verhärtet durch diese Prägung. Manche kennen gar nicht dafür. Aber ein Apostel spricht die Liebe in der Wahrheit oder ich sage mal so, die Wahrheit mit Klarheit in Liebe. Das ist das Wesen eines Apostels, weil er soll ja Jesus und den Vater reflektieren. Und der Vater redet zu seinen Kindern in Liebe, Klarheit, die Wahrheit. Amen. Johannes, der Apostel der Liebe, den ich sehr schätze, das ist mein Vorbild, diese Beziehung zu Jesus, du trägst einen Namen dazu. Ne? Und das mag ich sehr, diese Tiefe der Beziehung, die er hatte zum Herrn, der Apostel der Liebe zu Jesus. Und er spricht in seinen Briefen, warnt er in allen drei Briefen vor falschen Lehren, die Gläubigen verführen, nicht in der Wahrheit zu leben. Das heißt, die echte Liebe des Vaters und von Jesus kann sich nur auf der Grundlage der Wahrheit entfalten. Du kannst es nie davon trennen. Wenn du die Wahrheit nicht bringst, hast du auch kein Fundament für die Liebe. Lest mal seine Briefe, da redet immer davon. Also manchmal fällt es schon richtig auf, dass er gar kein anderes Wort verwendet wie Wahrheit. So, und das ist auch heutzutage, ist es wichtig, diese Dinge zu bringen. Und das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe der heutigen Apostel, die eine Salbung in diese Richtung haben, das wieder herzustellen, was im Fundament nicht stimmt. Und ihr Lieben, Paulus war so vom Evangelium erfüllt, dass er sich nicht gescheut hat, den Superapostel Petrus öffentlich vor der gesamten Gemeinde in Antiochia öffentlich zurechtzuweisen, weil er von den Grundlagen des christlichen Glaubens abgewichen ist. Könnt ihr alles nachlesen, Galater 2. Petrus hat die Gemeinde in Antiochia besucht, die erste Heidengemeinde aus den Heiden, und er hat fröhlich mit denen gegessen, Abendmahl gefeiert, mit denen Tischgemeinschaft gehabt, die saßen alle zusammen und hatten eine gute Zeit. Und dann hörte Petrus, hat eine SMS gekriegt oder WhatsApp-Nachricht oder was. Und jetzt kommt aus Jerusalem eine Delegation von Jakobus und seinen Leuten. Und die waren bekannt für starke Gesetzesanhänger. Und er sagt, du liebe Zeit, wenn die mich hier sehen, die sind so im Gesetz noch verwurzelt, wenn die mich hier sehen in Antiochia, wie ich als Jude gemeinsam mit den Heiden hier fröhlich esse, das geht schief. Und dann hat er Paulus sagt dort, er hat geheuchelt und hat gesagt, das geht nicht. Petrus ist aus der Wahrheit gefallen, des Evangeliums, dass Heiden und Juden durch den Glauben gerettet werden und durch nichts anderes. So, jetzt hat er sich zurückgezogen vom Esstisch, hat gesagt, ihr Lieben, ich muss mal auf Toilette oder ich muss mal raus und frische Luft. Ne? Und die anderen, die mit Petrus gekommen sind, die wurden von dem Vorbild von Petrus angesteckt und sie fingen alle an zu heucheln. Mit Petrus. Das heißt, alle weiteren Juden sind aufgestanden und haben mit Petrus die Versammlung verlassen. Oder wollten sie verlassen. Und Paulus hat das gesehen, hat gesagt, und hat Petrus öffentlich vor der gesamten Gemeinde zurechtgewiesen. Er hat gesagt, was du hier tust, ist nicht das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Du verlässt die Grundlagen. Und du fängst an zu heucheln, bloß weil jemand kommt, dann eine andere Sicht hat, fängst du an zu heucheln. Bleib in der Wahrheit. Und hat ihn zurechtgewiesen. Paulus hat sich nicht gescheut, einen Superapostel öffentlich zurechtzuweisen, weil er von der Wahrheit abgewichen ist. Weil das Beispiel hat sofort Runde gemacht. Das heißt, wenn Petrus geht, gehe ich auch. Bloß mal so nebenbei. Das heißt, das Beispiel von Leitern prägt unheimlich viele Leute. Das Beispiel von Leitern, die vor vielen Jahren oder Jahrzehnten oder Jahrhunderten gelebt haben und die einen Einfluss haben auf die heutige Christenheit, die sich berufen, aber der hat es doch so und so gemacht. Das heißt, dein Lebenszeugnis spricht weiter, auch wenn du schon beim Herrn bist. Und deswegen sollte jeder Leiter darauf achten, dass er die Grundlagen ohne Kompromisse die Wahrheit mit Klarheit und Liebe rüberbringt. Weil sein Beispiel ist prägend für viele. Ich habe vor ein paar Jahren hatte ich mal ein Gespräch mit einem älteren lutherischen Pfarrer-Ehepaar, ganz nette, liebe, geisterfüllte, wiedergeborene Leute. Und da hatten wir das Thema und Kreuz und Taufe und darüber gesprochen und so weiter. Die Augen der Frau, die wurden immer leuchtender. Und die sagt, genau das habe ich aus dem Wort Gottes erkannt und ich will mich taufen lassen. Und es ist eine Gnade, wenn man das im hohen Alter noch erkennt. Und der Mann, der lutherische Pfarrer, der sagte, du hast recht. Also vom Wort Gottes her ist alles, kann ich dir nichts entgegnen. Es stimmt. Aber ich habe ein Zeugnis gelesen von einem lutherischen Pfarrer, der sehr viel in Deutschland bewegt hat, der vor vielen Jahren gelebt hat. Und der hat den Herrn gefragt, soll er sich taufen lassen? Und da hätte er angeblich einen Eindruck gehabt, der Herr sagt, nee, brauchst du nicht. So, und weil der vom Herrn den Eindruck hatte, dass er es nicht brauchte, sagte er, deswegen nehme ich das auch für mich, da brauche ich es auch nicht. Und das sagte ich zu ihm, das ist deine Meinung, aber ich werde, was diese Sache betrifft, würde ich lieber dem Wort Gottes glauben, als dem Eindruck eines Menschen. Weil Jesus widerspricht sich nicht. Das heißt, das Zeugnis eines Leiders spricht auch nach seinem Tod. Jetzt müssen wir so und prägt. Deswegen nimmt das Wort, prüfe, ob es damit übereinstimmt. Und wenn nicht, dann gehe nach dem Wort und nicht, was ein Mensch sagt. Dann hast du eine ganz enge Zusammenarbeit zwischen Aposteln, Propheten und Ältesten. Aber was die Gemeinde betrifft, du hast, und die Apostel hatten eine ganz enge Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. So dass du, was ein weiterer Punkt ist, was die Apostel auch tun, sie setzen Älteste ein. Laut Titus 1, da steht dort, Titus 1, Vers 7, da hat Paulus den Titus in Kreta, der Insel, zurückgelassen und hat gesagt, Titus, dort haben sich viele bekehrt auf Kreta, jetzt führ mal das noch aus, was dort noch fehlt. Also bring mal die göttliche Struktur in Ordnung auf Kreta. Das fehlt dort noch. Und setze Älteste auf Kreta ein. Und dann gibt er ihnen Kriterien über Ältestenschaft. Danach sollte der Apostel sie im Heiligen Geist prüfen und nur diese Leute soll da einsetzen, damit die Gemeinde dann mit den Aposteln über Älteste dann diese neutestamentliche Struktur hat. Das heißt, Titus als apostolischer Vertreter von Paulus sollte dort Älteste einsetzen auf Kreta. Und dann liest du das Apostelgeschichte 14, Vers 23. Dort hat Paulus wieder Gemeinden besucht und die er gegründet hat, die Gemeinden, die hat er dann besucht und er ist hingegangen und hat in jeder von ihm gegründeten Gemeinde Älteste auserwählt und hat sie eingesetzt und zwar mit Fasten und Gebet. Also Apostel setzen älteste Gemeindeleiter ein. Und dann steht da in Apostelgeschichte 20, da schreibt Paulus zu den Ältesten von Ephesus, wenn wir bei dem Thema jetzt sind, sagt er, der Heilige Geist hat euch eingesetzt. Na, wer hat nur der Heilige Geist oder die Apostel? Zusammen. Die Apostel haben immer, die ersten zumindest, die haben immer mit dem Heiligen Geist zusammengearbeitet. Sie waren immer in Absprache mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist hat gesagt, der ist berufen dazu. Der ist bewährt für diesen Dienst. Und den sollst du salben und einsetzen. Also da hat keiner von den Ältesten oder Gemeindeleitern der damaligen Zeit, hat keiner sich das selbst erwählt. Oder hat gesagt, ich möchte gern. Sondern die Apostel haben das gesehen. Die hatten dieses geistige Auge von Jesus. Der passt für diese Gemeinde als Hirte oder beziehungsweise Aufseher und Vorsteher der Gemeinde. Und das ist sein von ihm gegebener Wirkungskreis. Ich habe Gott immer gesagt, der hat mir viele Dinge dadurch offenbart, das persönlich, dass das im Reich Gottes funktioniert, deine Salbung, deine Berufung nur in Abhängigkeit mit dem von Gott gegebenen Wirkungskreis. Und ich habe gesagt, Jesus, das ist mein Wirkungskreis hier, gib mir meinen Wirkungskreis, gib mir alle Gaben, Salbung dazu und lass mich in meinem Wirkungskreis wirken. Und ich will nicht woanders oder nur in dem von dir gesetzten Rahmen. Und da läufst du richtig gut. Das heißt, wenn ich jetzt woanders hingehen würde, in eine andere Stadt und dasselbe machen würde, würde nicht funktionieren. Weil das nicht mein von Gott, es sei denn, der Herr beruft mich mal woanders hin, aber was ich eher nicht denke, jedenfalls hat er nicht gesprochen. Ich kann nicht einfach woanders hingehen, und das selber machen. Es funktioniert nicht. Nur in dem von Gott gesetzten Wirkungskreis legt er seine Salbung drauf. Und das zweite Merkmal ist im Reich Gottes, es funktioniert alles in Abhängigkeit mit dem von Gott gegebenen Wirkungskreis und mit den von Gott gegebenen Beziehungen. Nicht Strukturen irgendwo oben drüber, mit Papst an der Spitze, sondern mit göttlichen Beziehungen. Herz, zu Apostel, zu Propheten, hört den Evangelisten leer, zum fünffältigen Dienst und anderen Gemeinden oder anderen Christen, anderen Gläubigen. Und wenn es nationübergreifend ist. Und das hat der Herr langsam hier aufgebaut und da, du spürst sofort, wo bist du eines Geistes und wo nicht. Und Beziehungen, wo du nicht eines Geistes bist, in diesem Bereich brauchst du nicht aufrechterhalten, weil das ist nicht vom Herrn. Aber wo eines Geistes da ist, dann merkst du, wie das gegenseitig dort echt zündet. So, das heißt, im Reich Gottes kommst du, jetzt mal habe ich von mir gesprochen, aber von dein, du hast auch eine persönliche Berufung. Und die kannst du nur dort ausleben, in dem von Gott gegebenen Wirkungskreis und mit den von Gott gegebenen Beziehungen, die dich ergänzen oder befruchten und die dich auch mal, wenn es nötig ist, korrigieren. Versteht ihr? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So, dann die Ältesten wurden eingesetzt von den Aposteln in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat Paulus rausgesandt, den Nationen das Evangelium zu predigen. Und dann steht dort in der Apostelgeschichte, dass der Heilige, die wollten nach Asien gehen, weiter nach Asien, das Evangelium bringen. Und dann steht dort, der Heilige Geist hinderte uns, dort weiter zu gelaufen. Und wie hat er das gemacht? Die hatten so eine Beziehung zum Heiligen Geist. Paulus hat gesagt, Asien braucht das Evangelium. Der Heilige Geist hat gesagt, nein. So, zum Glück waren die gehorsam, denn dadurch ist das Evangelium nach Europa gekommen, ihr Lieben. Und dann wollte er nach einer anderen Stadt, wollte sich in eine andere Richtung wenden. Und dort steht dort, und der Heilige Geist erlaubte es uns nicht. Und dann sagte Paulus, wo gehe ich denn jetzt hin? Was machte er? Er suchte den Herrn. Da hat er gesagt, Jesus, also hier will ich hin. Heiliger Geist sagt, nein. Dann will ich hier hin. Der Heilige Geist sagt, nein. Was mache ich denn jetzt? Und in der darauffolgenden Nacht hat er eine Vision von einem Mann aus Mazedonien, sprich Europa, und er sagte im Geist zu ihm, komm herüber und hilf uns. Und da wusste er, aha, ich soll nach Mazedonien, dort sind vorbereitete Menschen, die das Evangelium hören. Und die erste, die sich dort bekehrt hatte, war Lydia, die Purpurhändlerin. Und die Gemeinde in Philippi wurde dann auch gegründet. Ja, also so funktioniert das. Das heißt, die ersten, oder so sollte es sein, dass diese Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist, er führt immer dorthin, wo er will, nicht wo wir denken, wo wir hinwollen. Und dort bringt es Frucht. Und so ist es auch mit der Einsetzung von auch Gemeindeleitern oder Diensten, Werken, die Jesus einsetzt. Ich habe das letzte Mal schon erwähnt, das kann man sich nicht aneignen. Auf keiner Schule kannst du sowas lernen. Und interessanterweise habe ich das in Artikel jetzt gelesen von einem so apostolischen Leiter, der hat von Baptistenbund da unten in Süddeutschland, da hat ein Buch geschrieben darüber, über apostolischen Dienst. Und da schreibt genau dasselbe. Da bildet ja auch Pastoren aus, von Baptisten. So. Und er sagt, das kannst du auf keiner Bibelschule, nicht mal auf unserer Baptistenbibelschule, kannst du kommen und kannst dich zum Baptistenprediger ausbilden lassen. Sagt, das funktioniert nicht. Sagt er, wenn eine Person dazu berufen ist, wird sie ausgebildet. Das heißt, hier steht, Jesus setzt ein. Apostelgeschichte, Epheser 4, Jesus setzt ein, Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten, Lehrer. Und das beginnt damit, dass Jesus dir selbst in deiner persönlichen Beziehung zu ihm ein Verlangen ins Herz legt, eine Berufung, einen inneren Traum oder Drang in diese Richtung zu gehen. Und immer wenn du mit solchen Leuten zusammen bist, dann merkst du, wie das in dir zündet. Zum Beispiel hast du eine prophetische Salbung und du merkst, es zündet. Oder eine Salbung zum Evangelisten. Sobald du mit einem Evangelisten zusammenkommst, dann startet ein Holy Fire in dir. Oder apostolische Salbung oder eine Hirten- und Lehrsalbung. Also bei mir zündet es ziemlich heftig, wenn ich einen sehr guten Bibellehrer höre. Da merke ich wieder, da kann ich viel lernen, da geht in die Tiefe rein. Leider muss man da sehr auswählen, aber es gibt hier und da noch welche, die wirklich die Tiefe im Offenbarung auch bringen. Übrigens, du kannst das Wort Gottes auch nicht erlernen. Derek Prinz ging sogar so weit, er hat gesagt, Theologie ist Zauberei. Weil Theologie versucht, mit dem Verstand das Wort Gottes zu ergründen. Das heißt, es wird kontrolliert und manipuliert durch den Verstand. Und das ist Zauberei, weil Kontrolle und Manipulation Zauberei ist. Das Wort Gottes kannst du nur durch Offenbarung bekommen. Von wem? Durch den Heiligen Geist. So. Das heißt, Jesus setzt ein. Und wenn jemand zu irgendeinem, es gibt viele, die berufen sind, und die laufen nicht in ihrer Berufung. Es sind viele, die im fünffältigen Dienst berufen sind zurzeit und die gehen nicht in diesen Dingen. Und es gibt auch viele, die sind in dem fünffältigen Dienst und die sind gar nicht dazu von Jesus berufen. So, aber dort möchte Jesus wieder Beordnung reinbringen. Das heißt, er legt eine Berufung, eine Sehnsucht, ein Feuer in eine Person rein. Und diese Person wird in der Regel, also laut Neu Testament, von den Ältesten, von den Aposteln wird es gesehen. Und die fangen an, diese Person zu fördern und dann auch mal auf Schule zu schicken. Auf gute Schulen, die auch das Evangelium bringen. Weil das Problem ist, auch von allen Denominationen und Konfessionsschulen, die bringen alle Jesus plus. Die bringen alle Jesus, hoffentlich, und dann immer noch ihre Doktrin, die sie haben. Es gibt die Pfingstlehre, die Methodistenlehre, es gibt die Baptistenlehre, es gibt die Adventistenlehre, es gibt die katholische Lehre, es gibt die evangelistische Lehre, es gibt die charismatische Lehre, es gibt das. So, die bringen immer Jesus plus. Und was bringt Jesus plus? Spaltung. Amen. Ihr Lieben, das ist die Ursache auch von diesen vielen Durcheinander. Jesus plus. Und mit dieser Konfession, Denomination, Presbyterianische Kirche, die nennen wir dann Calvin als Oberhaupt, was auch immer. Und damit verstärkst du die bestehende Spaltung im Leib. Weil du grenzt dich mit deiner denominationellen Lehre von den anderen ab. Das heißt, und dann Jesus lässt diese Berufung in einer Person wachsen und reifen, befruchtet das. Es wird auch durch Lehre, das wird weiter fortgesetzt. Und dann kommt der Tag, wo Jesus diese Person anfängt zu prüfen. Nämlich in der Reife. Und das Neue Testament hat niemanden eingesetzt, der nicht vorher erst erprobt war, der sich bewährt hatte. Nur solche wurden von den Aposteln eingesetzt. Und der Paulus hat eine so lange Liste weitergegeben von Anforderungen an den Gemeindeleiterdienst oder Ältestendienst und eine so lange Liste an den Diakonen. Und Diakonen, das waren die für die praktischen Arbeiten. Und was hatten die von Anforderungen in der Apostelgeschichte? Sie sollten voll des Heiligen Geistes sein. Da weiß man, wenn einer da vor der Gemeinde fegt und eine Beordnung macht, warum müssen da voll des Geistes sein? Oder die Tische der Witwen bedient. Du, die Apostel haben niemanden in den Dienst gestellt, der nicht voll des Heiligen Geistes war. Ein Mann des Glaubens, der Gnade und bewährt. Amen. So hat Jesus sichergestellt, dass er durch die Dienstgaben seinem Leib dient. Weil er die Berufung in die Person reingelegt hat, lässt es wachsen, es wird geprüft, beurteilt und dann zugerüstet und dann natürlich lässt man die Leute auch laufen. Ne? Mal Fehler kann man immer machen. Also keiner ist vor Fehlern gefeit. Wenn du eine Berufung hast und hast eine demütige Gesinnung, lässt Gott dich wachsen. Und jeder fängt klein an und wer am Kleinen nicht treu ist, den wird Gott nicht über mehr setzen. Ich habe von einer Gemeinde, die ich gut kenne, die hatten immer mal so Bibelschüler da zum Praktikum und die sagen, wir machen das nicht mehr. Die sind so übergeistige Überflieger und die wollen ja suchen ihren großen Ministry und wollen gleich dienen in den Gemeinden. Wenn jemand im Dienst wachsen will, dann soll er anfangen in den praktischen Dingen. Wer, es ist meine persönliche Meinung und die Meinung von vielen anderen geistlichen Leitern, wer sich im praktischen Arbeiten nicht bewährt hat, ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Was sich zu schade ist, die Hände schmutzig zu machen, der kann den Schafen nicht dienen. Weil da geht es um weit mehr. Und solche Dinge, darum haben auch manche Bibelschulen haben praktische Einsätze und das ist sehr gut. Die lassen die Leute immer schon bearbeiten und dann siehst du sofort, wem kannst du mehr anvertrauen und wem nicht. Wer im Praktischen nur Dienst nach Vorschrift macht, dem kannst du auch im Geistlichen nichts anvertrauen. Weil sein Stolz genährt wird. Praktisch demütig und dann geht's weiter. Also das ist so die Schule, durch die Jesus Personen laufen lässt, weil er möchte, dass den Schafen gedient wird. Der Apostel bildet auch, trainiert auch Leiter einer Gemeinde. Und er hat ganz einfache, aber so prägnante Merkmale, was er ihnen rüberbringt und wie er sie trainiert. Und das Erste, was ein geistlicher Leiter, egal welchen fünffältigen Dienstes, egal welche Position er hat oder vom Amt von Gott, das Erste und Oberste, was er lernen muss, ist die Beziehung zu Jesus. Die Ältesten im Himmel sind rund um den Thron. Sie haben die nächste Beziehung zu Jesus und dem Vater. Und das ist ein Bild für unten. Wer hier auf der Erde keine enge, starke, tiefe, intime, andauernde Liebesbeziehung zu Jesus hat, ist nicht geschickt, irgendeinen Dienst im Reich Gottes auszuüben. Weil du kannst nur den Menschen dienen nach dem Maß deiner Erkenntnis in Christus. Du kannst niemanden Jesus rüberbringen, wenn du ihn nicht vorher erkannt hast. Versteht ihr? Das heißt, die erste, die oberste, die wichtigste Priorität eines Leiters ist, Jesus zu kennen, zu erkennen und eine Offenbarung von ihm in deinem Herzen zu haben. Und das, nebenbei gesagt, ist der Felsen, auf den Jesus seine Gemeinde baut. Es ist nicht Petrus und dann die katholische Sukzession, die versucht dann nachzuweisen von Petrus, weil er dann am Ende seines Lebens in Rom war und dort umgebracht wurde, eine Sukzession herzustellen, das heißt eine Erbfolge bis zum heutigen Papst. Das legen wir mal beiseite. Irgendwo muss man das ja auch beweisen. Aber was Jesus dort gesagt hat, Petrus war der einzigste von den 12 Aposteln, der gesagt hat, du bist Jesus, der Messias, du bist Gottes Sohn. Und da hat Jesus zu ihm gesagt, diese Offenbarung hat dir mein Vater in den Himmeln gegeben. Und die anderen Jünger, die haben noch ein bisschen gezappelt. Die haben Jesus zwar erlebt, aber die wussten ihn nicht richtig einzuordnen. Nur Petrus hat die Offenbarung vom Vater, du bist der Messias. Ohne Zweifel, du bist Gottes Sohn, der verheißene Messias. Und das sagt Jesus, das hat dir mein Vater offenbart und auf diese Offenbarung will ich meine Gemeindeleiter, das verfüge ich hinzu, bauen. Amen. Das heißt, irgendjemand vom fünffältigen Dienst, Ältesten und Diakonen, der nicht diese Offenbarung von Jesus in seinem Herzen trägt, wird Jesus nicht salben. Weil er lässt niemanden auf Menschen los, in dem er nicht lebt. Es wird zerstörerisch und diese Menschen sind so anfällig für die verderbenbringenden, spaltungbringenden Lehren des Teufels, um die Gemeinde zu zerstören. Der diese Baptistenpastoren ausbildet, hat geschrieben, er hat es gesehen, wie Leiter eingesetzt wurden in Gemeinden, die gedacht haben, ich bin jetzt mal, ne? Und innerhalb kurzer Zeit wurde die Gemeinde zerstritten, zerstört und alles auseinandergestiebt. Das heißt, es ist gefährlich, sagt er, wenn du einen Falschen auf die Gemeinde loslässt. Deswegen, ich finde es gut, wenn es sowas gibt, Halleluja, Sündmann, da prüft das. Natürlich kannst du nicht bis Gott prüft die Herzen, aber du brauchst die Bestätigung vom Heiligen Geist. weil Jesus möchte, dass es seiner Herde gut geht, erwartet er von den Leitern eine tiefe, 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 tiefe Beziehung. Amen. Und die oberste Priorität eines geistlichen Leiters oder im fünffältigen Dienst ist, die alte Schule der Propheten zu lernen. Die Schule von Jesus zu lernen und die Schule der Apostel zu lernen. Und was ist das? Harren auf den Herrn. Harren auf den Herrn. Zu Deutsch, warten auf Jesus. Warten auf Jesus. Nicht in erster Linie Programme starten und das und das und das. Wenn ein Leiter vor lauter Betriebsamkeit nicht mehr die Zeit hat, Tag oder Nacht, wann immer, auf den Herrn zu warten, wird sein Dienst in Kürze fruchtleer werden. Jesus wird es nicht bestätigen auf Dauer. Weil er sucht als erstes diese Person, dass sie vor ihm ist, ihm dient und auf ihn wartet. Bis er kommt und anfängt, zu dieser Person zu reden. Und sich ihm mehr zu offenbaren. Weil das Maß deiner Erkenntnis und Offenbarung in Christus, nur dieses Maß kannst du den dir anvertrauten Personen weitergeben. Und die Apostel verharrten im Gebet des Wortes, verharren, und im Wort. Das sind so die wichtigsten Dinge. Auf den Herrn warten, von ihm Offenbarung und das Wort zu predigen und zu lernen. Und natürlich den geistlichen Kampf. Ein Beispiel, wo du das einprägen kannst, war im Alten Testament, war David. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er hat auch Fehler in seinem Leben, aber er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wie kam er dazu, dass Samuel sein ganzes Salböl über den David ausgegossen hat? Da war noch nicht mal da, als der Vater seine Brüder antreten lassen hat. Vom größten, kräftigsten, gut ausschauendsten. Und Samuel wollte den größten, gut aussehendsten, wie wir halt so Menschen sind, ne? Wollten diesen, der am besten reden konnte und super aussah, den wollte er salben. Gott sagt, nein. Oh, dann gehen wir zum nächsten und alle durch. Und da sagte Samuel, da irgendwie fehlt ja jemand. Na, da sagt er, ja, draußen bei der Weide, da habe ich noch jemanden, meinen Jüngsten. Und da holt er, der Isai holt den David herbei und der Heilige Geist sagt, dieser ist es. Das ist, Gott schaut auf das Herz, nicht das Äußere, schaut ihm das Herz an. David hatte sich für den Dienst eines Königs und Hirten in Israel vorbereitet und weil er in genau den drei Dingen ging, die Gott von einem Leiter erwartet. Erstens, David wartete auf den Herrn und er betete ihn an mit der Harfe irgendwo in der Wildnis. Was machte er in seiner freien Zeit, während die Schafe, wenn sie gut ging? Er betete Gott an. Er wartete auf den Herrn und hatte Gemeinschaft mit Gott. Stunden. Das zweite war, er führte die Schafe auf frische Weide und ans lebendige Wasser. Das heißt, ernähren durch Lehre. Und das dritte, was David dort gemacht hat, er schützte die Herde, wenn der Wolf kam oder der Bär oder der Löwe, dann packte er den Löwen an Bord und gab ihm eins auf den Kopf mit seinem Hirtenstab. Oder den Bär hat er mit der Schleuder vertrieben. Also ich hätte mir da schon so eine Winchester gewünscht oder was, aber jetzt nicht sowas. Übrigens der Theo, wenn der da in New Mexico zu seinem Fernhaus in die Berge geht, sagt er, ich kann nicht ohne Flinte da hoch. Das sind so viele Bären, die haben schon ähnliche unserer Landsleute da auf dem Gewissen. Also, ja, bloß mal nebenbei gesagt, David war nicht so gut ausgerüstet, aber er hatte die Salbung in sich, dieses Verlangen, die Herde vor diesen schrecklichen Raubtieren, ein Löwe ist ja schon was ganz Schönes, ne? Und um diese Herde zu schützen. Und er hatte den Mut, diesen zu widerstehen. Und das hat in ihm den Mut geschaffen, diesem Goliath gegenüberzustehen. Sagt er, ich habe den Bären gefürchtet, den Löwe, der Goliath, mit dir war ich auch noch fertig. Mein Stein findet deine Stirn. Er war trainiert für den geistlichen Kampf in der Wildnis. Ihr Lieben, und darauf müssen geistliche Leiter, egal Gemeindeleiter oder fünffältigen Dienst, die müssen vorbereitet werden. Ich spreche mal von Gemeindeleiter. Hirten müssen auf diese Dinge vorbereitet sein. Erstens, anbeten, warten auf den Herrn. Zweitens, durch Lehre immer die Schafe zum frischen Wasser und auf die grüne Aue. Und drittens, die Schafe schützen vor den Dämonen. Und vor dem Fleisch. Weil der Löwe steht für den Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und versucht zu verschlingen. Ne? Und das Fleisch steht für die Trägheit der alten Natur. Und da muss man auch konfrontieren. Und also das Fleisch muss ans Kreuz, die Dämonen unter die Füße von Jesus. Amen. Das heißt, so ein geistlicher Leiter muss trainiert werden. Du kannst die nicht einfach so losschicken, wenn du die so aufs Feld schickst. Und heute sind die Menschen noch mehr von Dämonen belastet, von Krankheiten und so weiter. Und dann sollst du den Leuten dienen. Und du bist nicht gelehrt worden, wie du aus denen die Dämonen rauswirfst. Da hast du die ganzen Sachen in deiner Gemeinde drin. So, das heißt, Gott trainiert die Leiter in diesen Dingen. Und jeder wahre Apostel trainiert andere in diesen Dingen zu widerstehen. Amen. Ihr Lieben, das ist gut, was Melanchthon sagt, dass jeder, man sollte ein paar Fremdsprachen lernen. Und aber er sagt in Augsburger Konfession oder diesen Ding, es darf keiner zum Predigtamt zugelassen werden, der nicht mindestens zwei, er hat damals drei heute, Fremdsprachen beherrscht. Das ist nicht schlecht. Es ist gut, wenn du Griechisch und Deutsch und Hebräisch bringst. Würde ich auch gut finden. Auch heute gibt es Nachschlagewerke, da kann man sich das besparen. Aber was nützt dir das, wenn du einem belasteten Person gegenübertrittst? Wenn du nie weißt, wie du die Person freisetzen kannst. Da kannst du es mit Griechisch probieren, da passiert nicht viel. Da kannst du mit Lateinisch probieren, da sagt der Dämon, da fühle ich mich zu Hause. Und dann kannst du mit Hebräisch probieren, dann zappelt er bitte. Weil Hebräisch ist ja nur die Sprache vom Volk Gottes. Aber da geht noch nichts raus. Lasst uns die Leute in diesen Dingen trainieren. Und das, Titus 1, Vers 5, erklärt auch die Frage, wann ist Gemeinde Gemeinde? Ganz einfach, Paulus sagt dort in der Gemeinde in Kreta zu Titus, setze das noch ein, was fehlt. Das heißt, eine Gemeinde entsteht immer aus einer Versammlung von Gläubigen, die sich zum Evangelium bekehren. Und das ist aber noch nicht Gemeinde. Eine Versammlung von Gläubigen, es ist eine Versammlung von Jüngern. Und dann sagt Paulus, dann setze ein, was noch fehlt. Das heißt, wenn in einer Versammlung von Jüngern Älteste eingesetzt worden sind, dann kann man von einer Gemeinde sprechen. Also laut Neuen Testament. Eine ganz wichtige Sache dazu noch ist, es lest in Galater 2, Vers 7 bis 10, wo Paulus davon spricht, wie jedem der Wirkungskreis zugeteilt wurde. Das heißt, Petrus und seinen Leuten wurde das Evangelium für die Juden anvertraut, Paulus und seinen Leuten das Evangelium für die Nationen. Und dann sagt Petrus noch zu Paulus, wenn du in die Nationen gehst, bitte vergess nicht die Armen aus dem Volk Israel. Vergess nicht die armen Israeliten. So, und das hat Paulus gemacht, überall wo er hingekommen ist, hat er Finanzen gesammelt und hat die dann nach Jerusalem gebracht, um die Armen in Jerusalem mit Speise zu versorgen. Und das ist ein göttliches Prinzip, was bis heute gilt, ihr Lieben. Das ist ein apostolisches Prinzip, die armen Juden zu versorgen. Das ist die Aufgabe der Heiden oder beziehungsweise der Gemeinde aus den Nationen. Und wenn du dort hineinsehst, weil Gott hat seine Liebe zu Israel nicht aufgegeben, sondern er liebt seinen erstgeborenen Sohn mehr wie alles andere. Und wenn wir Anteil haben an seinem Herz der Liebe und den Armen in Israel dienen mit unseren Finanzen, dass die was zu essen haben, speziell die Holocaust-Überlebenden, dann sehen wir in das Herz des Vaters und dann tun wir, was er möchte, das apostolische Auftrag. Und dann segnet Gott zurück. Amen. Und genauso ist es mit dem Evangelium. Es gibt viele Stellen im Neuen Testament, die sagen, das Evangelium wird gepredigt den Juden zu erst und dann den Nationen, den Juden zuerst. Es gibt viele Bibelstellen, könnt ihr nachlesen. Angefangen von Römer 1 und der ganzen Apostelgeschichte. Paulus ist immer zuerst in die Synagoge gegangen. Als sie ihn rausgeworfen hatten, ist er zu den Heiden gegangen. Und ihr Lieben, dort liegt auch ein Geheimnis für Evangelisation für Deutschland. Wir erwarten einen geistlichen Durchbruch, der kommt auch für unser Land. Aber der Herr möchte, dass wir nach seinem apostolischen Vaterherzen auch Evangelisation in Deutschland betreiben. Nämlich den Juden zuerst und dann den Nationen, sprich Deutschen. Also man kann da mal drüber nachdenken. Und dort segnet Gott in dieser Richtung. Was wir in die Evangelisation seines Volkes reinlegen, dass er einen Messias erkennt, ob nur mit Finanzen oder tatkräftig, was du dort reinsendest, das gibt Gott wieder zurück. Die Gemeinde in Kiew, die ihren ganzen Fokus drauf gerichtet hat, die Juden dort zu erreichen, in der Ukraine, die ist mittlerweile zur größten messianischen Gemeinde weltweit gewachsen. Und viele Nicht-Juden sind auch Teil dieser Gemeinde, weil die dieses Prinzip verfolgt haben über Jahre und Jahrzehnte. Also mal nebenbei, das ist auch apostolische Auftrag, apostolische Lehre. Gut. Wie gesagt, heute wäre es wichtig, dafür zu beten, dass die echten Apostel auch in unserem Land aufstehen, dass Gott sie einsetzt, beruft, dass er sie freisetzt, dass sie in ihre Berufung reinwachsen und ihre Aufgaben auch ausfüllen, nämlich das Wort Gottes mit Kraft zu bringen, die dämonischen Machtstrukturen in Verbindung mit dem prophetischen Dienst zu zerbrechen, um dann im Land Gemeinden zu etablieren oder bestehende zu erneuern, Dinge herzurichten, die Grundlagen wieder herzustellen, auch sich nicht scheuen, mal Dinge anzusprechen, wenn sie nicht in Ordnung sind, mit Klarheit und Liebe die Wahrheit zu sprechen, um das Reich Gottes wieder in Ordnung zu bringen in unserem Land. Also da ist Jesus ganz stark dahinter, hinter diesem Ding. Und vor allen Dingen ist es wichtig, dass in unserem Land wieder sowas entsteht, wie ein apostolisches Konzil, Apostelgeschichte 15, die dann bei bestehenden Irrlehren, Meinungen sofort zusammenkommen, drüber beraten und dann an die Gemeinden entsprechende Hinweise rausgeben. Nach dem Apostelkonzil in Jerusalem, vorher wurden die Gemeinden durcheinandergebracht durch Leute, die irgendwas reingebracht haben, da haben die Apostel, steht dort, haben einen Brief geschrieben an alle Gemeinden durch Silas und Judas auszusenden, die beide Propheten waren, an die Gemeinden. Und die Gemeinden lasen diesen Brief, sie wurden im Glauben gestärkt und nahmen zu an Zahl. Es wurde apostolische Ordnung in den Heidengemeinden wiederhergestellt, weil die durcheinandergebracht wurden durch hebräische Sonderlehren, die es heute auch im Land leider wieder gibt, wo Leute aufstehen, wir müssen zurück zum mosaischen Gesetz und zu diesen ganzen Geschichten. Ne? Und da braucht es eine klare Richtung, auch in dieser Sache. Und dann haben die den Brief geschrieben und haben gesagt, es hat den Ältesten, die Ältesten und Apostel, so siehst du, diese enge Zusammenarbeit mit den örtlichen Ältesten von Jerusalem und dem apostolischen Dienst, es hat uns mit dem Heiligen Geist wohlgefallen, das zu verfassen und euch weiterzugeben. Also die haben sich nicht gescheut und haben gesagt, wir Ältesten, wir Apostel, mit dem Heiligen Geist, also wir finden das sehr gut, dass wir das rausbringen. Die hatten so eine Beziehung zum Heiligen Geist und sie wussten, das, was sie rausbringen, war vom Heiligen Geist bestätigt. Und es hat natürlich dann überall, wo das verlesen wurde, wurden die Gemeinden gestärkt, nahmen Zuanzahl und die Freude wurde groß. Und ihr Lieben, das brauchen wir im Land wieder. Es braucht klare Apostel, die aufstehen im Land, die zusammenkommen und zwar nicht in ihren komischen Abgrenzungen oder was, sondern die in Jesus zusammenkommen, jeder in seiner unterschiedlichen Berufung, wie er es hat, sich annehmen in Jesus und die Wahrheit in Klarheit, in Liebe wiederbringen, damit hier Ordnung geschieht. Weil unser Land ist echt gefährdet vor einer Schwemme von falschen Lehren, die zum großen Teil schon da sind. Nicht nur Hypergrace, gibt es ganz andere Dinge noch auch. Und eine Flut nach der anderen, das ist die Hauptstrategie des Teufels, um diesen Leib zu zerstören und nicht zum Wachsen zu lassen. Und warum haben die so einen freien Raum? Weil es diese Einheit des apostolischen Dienstes, da mit Klarheit und Liebe die Wahrheit spricht, weil es das so in der Art noch nicht gibt. Ihr Lieben, das sind doch die Dienstgaben, die vom Herrn die Vollmacht gekriegt haben, den Durchblick, zusammen mit den Propheten die Dinge schon im Ansatz zu erkennen und dann zu warnen, bevor es in die Gemeinden reinkommt. Ihr Lieben, wenn es das gegeben hätte, sowas, so ein Apostelkonzil in Deutschland, es hätte unheimlich viel Schaden in Gemeinden, in Ehen, Familien vermieden werden können, wenn diese falschen Lehren dieser Sekte aus Röhrenbach schon im Ansatz erkannt worden wären. Jetzt sagt jeder, ja, jetzt eine Sekte, seit Helmut Bauer sich als den wiederkommenden Christus bezeichnet. Das ist ja offensichtlich. Die noch dabei sind, die sind aber schon total verblendet. Ja, Jesus hat gesagt, am Ende der Zeit werden viele auftreten, ich bin der Christus, ich bin der Christus. Und das haben wir auch in unserem Land. Aber wo das angefangen hat, wo sich das angefangen hat, Leute anzuziehen im Land, da haben die namhaften Leiter im Land haben ihre Leute hingeschickt. Versteht ihr? Und es ist dadurch ist so viel, bis hin zu massenhaften Ehescheidungen ist passiert, weil das ein zerstörerischer Geist ist. Da ist Isabel dahinter, in Verbindung mit diesem Leviathan. Aber auch vollen, aber 100%. Es haben damals schon andere gewarnt, wo das anfing, aber man hätte diese Stimmen ernster nehmen sollen, bevor es so ein Chaos anrichtet. Lieben, lasst uns dafür beten, dass sowas im Land geschieht, dass eine Welle nach der anderen, dass das Land erschüttert und die springen hier auf und springen da auf, Amerika hier, Amerika da und die springen auf und lassen sich mitbewegen, hier und da und dort. Der fünffältige Dienst ist dazu da, laut Epheser 4, damit die Heiligen nicht von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen werden, sondern damit sie gerade auf Christus ihren Weg durchgehen. Und der fünffältige Dienst sortiert die ganzen Dinge ab und gibt den Schutz und gibt die echte Lehre. Amen. Lasst uns echt dafür beten. Es gab noch den Lehrer Apollos in der Schrift. Das war ein sehr gesalbter Mann. Der hat den Gemeinden geholfen. Wenn wir beim Lehrdienst noch sind, das machen wir noch ganz kurz da rein. Apostelgeschichte 18, 24, 28. Wir haben über einen Apostel gesprochen. Der Lehrer, der Lehrtyp im Neuen Testament war Apollos. Er war so gesalbt zu lehren. Und er ging in verschiedene Gemeinden und hat den Gemeinden geholfen, indem er den Juden ganz klar aus dem Wort Gottes bewies, dass Jesus der Messias ist. Da hatte so eine Salbung zum Lehren und hat dann natürlich auch die Gemeinden echt befruchtet und ihnen so stark weitergeholfen. Und dann kam er dort in, ich glaube es war Ephesus, und hat gepredigt, hat gelehrt und erkannte aber nur die Taufe des Johannes. Und dann kam Aquila und Priscilla, dieses gläubige Ehepaar, und sie haben diesen Apollos, der so beredt war in der Schrift, haben sie beiseite genommen und haben gesagt, du Apollos, du redest super und du hilfst uns als Gemeinde, aber in Liebe und Klarheit sagen wir dir, bei dir stimmt die Grundlage nicht. Also wir müssen dich mal lehren, was die biblische Taufe ist. Und Aquila und Priscilla haben den beiseite genommen, könnt ihr alles nachlesen, Apostelgeschichte 18, haben den Apollos, die von Paulus natürlich, ne, wurden sie ja gelehrt, die Bedeutung der Wassertaufe, all diese Dinge, Grundlagen gelehrt. Apollos hat gesagt, vielen Dank, hat sich taufen lassen, steht nicht drin, aus sicher hat es gemacht und war dann stabil im Fundament und konnte weitergehen. Amen. Also dieses Ehepaar hat sich ohne gescheut, diesen super Lehrer zu sagen, du mein Lieber, bei dir wackelt es im Fundament. Und das brauchen wir wieder sowas. Weil das hat dem Apollos enorm weitergeholfen. Denn überall, wo er hingegangen ist, hat er jetzt das volle Evangelium gebracht. Übrigens ist diese Priscilla und Aquila, das sage ich gern Ehepaaren, die sich verheiraten wollen. Ich sage ich immer, nehmt die beiden mal als Vorbild. Ja, also ich schätze die sehr in so einer Harmonie, wie die zusammengearbeitet haben. Das ist einfach nur ein Vorbild. Ich sage, und ihr als Ehepaar, schaut mal, bittet mal vom Herrn, dass er in dieselbe Berufung reinkommt, wo ein Mann und Frau sich so ergänzen wie für das Reich Gottes, wo eure Gaben sich nicht nur addieren, sondern multiplizieren. Und wenn du ein Single bist, dann bitte um deine Priscilla oder dein Aquila, weil Gott stellt Ehepaare zusammen, nicht nur im körperlichen oder seelischen Bereich, sondern auch im geistigen, die in einer Berufung so zusammenfließen, dass sie fürs Reich Gottes wie eine wirksame Waffe gebraucht werden können. Und das versucht dann der Teufel dadurch zu zerstören. Aber Jesus ist stärker, bitte darum. Amen. Ich schätze das sehr. Ist so ein Stück mein Vorbild oder unseres. Ich sage bloß immer, ich habe 55%, sie 45. Gut. Aber ich schätze, wie das von der Salbung her zusammenfließt. Ist eine wunderbare Gabe. Auch wenn wir zusammen für Leute beten. Also sie sagt manchmal, ich mache es, wenn sie alleine manchmal für Frauen betet, sagt sie, oh, ich brauche so. Das harmoniert so sehr, weil der Geist ergänzt so sehr. Und totales Geschenk, kann man nur dankbar sein vom Herrn. Ja. Es gibt natürlich auch Männer oder Frauen, die alleine unterwegs sind, vom Herrn gebraucht werden. Aber ich finde sowas ein echtes Segen, wie der Herr auch ein Ehepaar in diese Einheit hineinbringt. Amen. Ich habe jetzt mal von jemandem gehört, der war im Himmel gewesen und hat dort Aquila und Priscilla gesehen im Himmel, wie in einer riesigen Arena. Da war wie eine Art Gottesdienst im Himmel, Anbetung. Und dann standen die zwei auf der Bühne und haben den Heiligen im Himmel Jesus gepredigt. Alle beten. Also das war so erstaunlich. Die machen da oben noch weiter. Und das ist so ein Segen. Amen. Halleluja. Also dem Herrn ist nichts unmöglich. Genau. Wie gesagt, der Herr benutzt auch Frauen ziemlich stark auch in der Apostelgeschichte. Wie gesagt, die Apostolin in Georgien war auch eine Frau. Und es kommt nicht unbedingt auf das Geschlecht, sondern auf die Salbung drauf an. Und wer jetzt die Bilder gesehen hat, die ich weitergeleitet habe vom Richards Training, vom Himalaya, meisten haben es gekriegt, ne? Was wir mit finanziell unterstützt haben. Und der Richard sagt, die Hälfte von den Bibelschülern sind immer Frauen. Also Hälfte Frauen, Hälfte Männer. Du hast die Priscilla Aquila so in Multiplikation dort und die Frauen tun dort genauso ihren Dienst. Das ist schon echt ein Segen. Ja, ich bin dankbar, dass wir das so haben, ne? Also ich kann mich nicht unbedingt in Männer reinversetzen, wo die Frau so vorne dran steht hier. So. Also da muss ich ehrlich zu, da hätte ich noch ein Problem, wo die Männer dann mal so ruhig dort sitzen und nur zuhören, wie die Frauen dienen in großen weltweiten Diensten. Aber das gibt es auch. Haben wir auch schon mehrmals erlebt. Die Männer, da hat man auch mal beleidigt. Aber die waren glücklich in ihrer Funktion. Die haben diese Gabe unterstützt. Weil es geht nach der Salbung. Und wer setzt es frei? Jesus selbst, ihr Lieben. Und um das jetzt abzuschließen, jetzt nochmal, egal zu was du berufen bist, ob zum fünffältigen Dienst, ob als Diakon oder älteste Gemeindeleiter, egal was du berufen bist, Jesus setzt es ein, indem er in dir etwas erweckt, eine Sehnsucht nach diesem Dienst, eine Berufung, eine Traum, und die immer weiter voranschreitet. Und dann im richtigen Zeitpunkt setzt Jesus dich ein. Und durch Handauflegung der Ältesten oder der Apostel oder Propheten, wie immer, setzt Jesus dich ein. Der Dienst der Handauflegung hat eine enorme Bedeutung im Geist. Deswegen kann man mit diesen Dingen nicht spielen. Das ist übrigens eine Grundlagenlehre. So, und dann setzt Jesus dich ein, meist durch einen apostolischen Dienst. Und dann kommt die Salbung und die Bestätigung, vorher noch mit prophetischen Worten, kommt auf diese Person und der Heilige Geist befähigt die Person durch die Salbung, diesen Dienst zu tun, weil du kommst dann auf einen höheren Level im Geist und du wirst mit anderen geistlichen Mächten konfrontiert. Deswegen brauchst du diese Salbung zum Dienst. Amen. Wenn du aber keine Berufung hast und du lässt dich ordinieren oder salben, dann wird es schwierig, weil eine Salbung kann auch zerstören. Simson zum Beispiel. Und noch schlimmer ist, wenn du sagst, die Person ist gesalbt und ordiniert und der Heilige Geist ist dort gar nicht im Spiel. Die Ordination und Salbung funktioniert nicht automatisch, weil bei einer Salbung und Ordination wird geistliche Substanz übertragen, die in demjenigen ist. Ein Apostel, der rein ist vom Herrn, vermittelt seine apostolische Salbung auf den, den er salbt. Gesalbt wird immer der Geringere von dem Höheren, um geistliche Kraft weiterzugeben. Wenn aber derjenige, der salbt oder ordiniert, gar nicht mit Jesus verbunden ist, keine Salbung hat, die Salbung funktioniert nicht in sich, das ist Magie, sondern nur von Jesus Eingesetzte können die Salbung weitergeben. Wenn es aber dennoch geschieht, gibst du auch Geister weiter. Und zwar die, die in dir sind. Weil Handauflegung ist was, deswegen lasse ich mir nicht, ich prüfe, von wem ich mir die Hand auflegen lasse. Weil ich möchte nicht unbedingt ein paar Dinge einfangen. Also jetzt, die mich irgendwo zu Diensten oder Werken, ne? Jetzt geht es nicht um Krankengebet oder so. Also da bin ich sehr vorsichtig, weil da kommen auch andere Geister rüber. Nämlich die in der Person sind. Du vermittelst das, was in dir ist. Und wenn du den Namen Jesus erwähnst, spielt keine Rolle. Wenn in dir Jesus nicht lebt, vermittelst du nicht Jesus, sondern Geister von Religion in Babylon und sonst was. Und so etablierst du deine Hierarchie, indem du andere Geister weiter fortsetzt. Sei vorsichtig in dieser Richtung. Wenn du einen Dienst hast, wenn du berufen bist, wenn du eine Salbung spürst, dann vertraue diesen gottgegebenen Beziehungen, die in Liebe dich auch mal korrigieren, die in Dinge weitergeben. Und von diesen lässt du die Hände auflegen. Und die werden dich salben. Ansonsten geht das Ding nach hinten los. Guck mal, du kannst jetzt hier ein Glas Wasser nehmen oder eine Flasche Wasser und du kannst eine Flasche Cola daneben stellen. Und dann kannst du die Flasche Cola nehmen und jemand drüber gießen und sagen, das ist, ich salbe dich mit Wasser. Was kommt aus der Flasche? Cola bringt Cola. Okay? Wasser ist Wasser. Eine Person, die salbt, die voll Geistes ist, bringt den Geist im Übermaß auf die Person. Und Jesus bestätigt das. Während der Handauflegung setzt Jesus ein und bestätigt das. Wenn die Person aber nicht voll Heiligen Geistes ist, sondern voll Cola in dem Sinne, das heißt, es ist was anderes wie Wasser, dann kommt, und da kannst du den Namen Jesus erwähnen, wie du willst, es kommt Cola raus. Also diese geistliche Substanz, die eben halt dort drin ist. Wenn du das weißt, mir tut es leid für die vielen, die irgendwo eine Berufung haben auf ihrem Leben. Ja? Schon hirtmäßig so. Und dann lassen sie sich einsetzen und ordinieren von Leuten, die voller Cola sind. Verstehst du, was da passiert? Ihre Berufung wird nicht unbedingt gefördert. Der Herr wird sie dann irgendwie weiterbringen. Aber es hätte eigentlich eine kraftvolle Salbung eines Apostels benötigt, um diese Person zu salben für ihren Dienst. Das geht sogar so weit, dass im Augsburger Bekenntnis, wo jeder lutherische Pfarrer vereidigt wird, steht drin, ein Sakrament oder die zwei Sakramente der Kirche wirken auch wenn der Priester oder Pfarrer nicht gläubig ist. Es steht da drin, also tut man dem Ganzen bevorbeugen, dass es auch mal ungläubige Priester gibt oder Pfarrer und dass die Gemeinden da keine Angst haben dürfen, das Sakrament wirkt trotzdem. Das ist schriftlich, bekenntnismäßig festgelegt. Es tut mir leid für die Leute. Ich sage das nicht, um zu richten. Es ist so eine Verdrehung drin vom Wort Gottes. Jesus segnet das nicht. Übrigens wird da drin, werden viele Flüche ausgesprochen. Und jeder Pfarrer wird vereidigt auf die Flüche. Also das, bei den Katholiken sind es über 700 Flüche, die kannst du gar nicht mehr erzählen. Also da stehen wir alle unter zig Flüchen von den Katholiken, ja. Also wir sind alle, irgendwann muss das mal gebrochen werden, solche Dinge, weil das werden Gläubige, Heilige, die eine Berufung haben, werden in Größenordnung verflucht, dem Gericht Gottes übergeben. Und zwar zur ewigen Verdammnis. Anathema heißt, dem Gericht Gottes zur Verdammnis übergeben. Und wer das und das nicht glaubt, der ist Anathema. Wer nicht an den Papst glaubt, das an die Unfehlbarkeit, ist verflucht. Bis in alle Ewigkeit. Wer nicht glaubt, dass er außerhalb der katholischen Kirche selig werden kann, der ist dem Gericht Gottes übergeben. Wer nicht glaubt, dass die Säuglingstaufe wirkt, ist dem Gericht Gottes übergeben. Dort sind sich beide einig. Das steht auch, da wird auch jeder lutherische Pfarrer vereidigt. Da steht dort, wer nicht glaubt, dass die Säuglingstaufe wirksam ist oder nicht an die Säuglingstaufe glaubt, der ist dem Gericht Gottes zur ewigen Verdammnis übergeben. So, also schütze dich vor den Flüchen. Übrigens sind dann mal ein paar Leute hingekommen, 1992, weil in dieser Augsburger Bekenntnisschrift stehen viele gute Dinge drin, die deutlich die Irrtümer der katholischen Kirche aufzeigen und sagen, wir wollen es nicht mehr so machen, gerade der ganze Ablasshandel und so. Ne? Da sind viele gute Dinge drin, aber in diesen Bekenntnisschrift zum Beispiel werden die Täufer 5-mal verflucht, dem ewigen Gericht übergeben. Und 1992 sind Nachfahren der Mennoniten, der Täufer, gekommen, haben sich mit der evangelischen Kirche zusammengesetzt und haben gesagt, ihr Lieben, das sind schon fast 500 Jahre her, ihr verflucht uns immer noch. Und da gab es eine Versammlung und dann hat man gesagt, 4 dieser Flüche nehmen wir zurück für die heutigen Nachfahren der Täufer. Aber einen halten wir immer noch aufrecht. Und die ganzen 5 Flüche im Paket gelten immer noch für die Täufer vor 500 Jahren. Also so ist dieses Ganze noch im Gange und so sichert man auch diese falschen Lehren, indem man sagt, die das nicht glauben, sind dem ewigen Gericht übergeben oder verflucht. Segnet. Ne? Segnen sollen wir, nicht fluchen. Und wenn du darauf vereidigt wirst, ein Eid bürgt dich an diese Schrift, bindet dich, dann verfluchst du automatisch, machst du dich mit diesen Flüchen eins. Paulus hat es 2-mal in seinen Briefen erwähnt, dieses Anathema, und Paulus spricht 2-mal so einen Fluch aus. Also es ist nicht ganz unschriftmäßig. Paulus sagt es 2-mal, er sagt im Galater 1, sagt verflucht, also dem Gericht Gottes übergeben ist der, der ein anderes Evangelium bringt. Der etwas anderes bringt, was ich gebracht habe. Und erzählen auch die Grundlagen mit dazu. Und dann sagt Paulus, am Ende vom Korintherbrief sagt er, dem Gericht Gottes übergeben ist jeder, der nicht Jesus Christus liebt. Also es gibt schon so Dinge, ne, die Paulus auch dort anwendet. Aber hier ist mal etwas zu weit gegangen. Ihr Lieben, lasst uns zurückkehren zum Wort Gottes und da wird vieles einfacher und klarer und verständlicher und bringt Ordnung wieder ins Volk Gottes. Amen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Güte. Wir danken dir, dass du uns die Wahrheit in Jesus gebracht hast durch dein Wort. Danke, dass du voller Liebe immer wieder in Klarheit auch zu deinem Volk gesprochen hast, wie du auch heute in Liebe und Klarheit zu dem heutigen Volk sprichst, zu Israel, aber genauso zu uns. Ich danke dir, Vater, und wir wollen auch dein Wort so nehmen, wie es ist. Und wir danken dir für all das, was du schon gewirkt hast. Und wir beten aber, dass du deine göttlichen Ordnungen auch ganz neu im Land aufrichtest, Herr. Und wir wollen jetzt auch nochmal ganz bewusst diejenigen segnen, die verfluchen. Wir wollen sie segnen in deinem Namen. Und Vater, ich bete, Herr, dass wirklich dieses aus deinem Volk herausgeht, Herr, dieses Trennende, das, was diese Dinge anrichtet. Herr, ich bete, dass deine Liebe und deine Klarheit wieder aufgerichtet ist, dass deine Apostel aufstehen im Land, deine Propheten, deine Hirten, Evangelisten und Lehrer. Und ich bete, Herr, dass du auch unter uns immer mehr die Berufung erwächst, die du in jeden reingelegt hast und dass jeder seinen von dir gegebenen Wirkungskreis empfängt und darin dient. Und ich setze auch alle göttlichen Beziehungen frei, die dazu nötig sind. Vater, ich bete, Herr, dass du das in jedem Einzelnen freisetzt, damit wir unseren Lauf laufen, zu dem du uns berufen hast. Alle Ehre sei dir. Amen.